weiß gar nicht, wo war das denn? Ab den 20er Jahren findet man dann eben Eugen Salomon im Adressbuch und die ganze Familie wohnte dann hier. Dann gibt es eben als nächstes den Eintrag in der Auswanderungsliste, dass Eugen Salomon mit seinen beiden Söhnen und seiner Frau schon 1933 wieder nach Frankreich gegangen ist. Es war ja so, dass bis 1930 ja das linke Rheinufer und eben auch Mainz französisch besetzt war. Und in dieser Zeit konnte die NSDAP nicht so richtig Fuß fassen hier, als die Franzosen dann vorzeitig abzogen. Erst ab 1930 konnten die Nazis dann offen auftreten. Sie haben natürlich, sie wohnten ja mitten in der Stadt, in der Bobstraße, sie haben natürlich die Nazi-Aufmärsche miterlebt. Kann sein, dass sie einfach da schon ahnten, dass es für Juden in Deutschland nicht mehr sicher sein würde.
Eugen Salomon. Geschichte eines 05ers. Ein 05 Inside Podcast von Hanna Kopp. Folge 2. Viele jüdische Menschen sind bis 1933 daran beteiligt, den Fußball in Deutschland groß zu machen. Sie leiteten Vereine wie Kurt Landauer den FC Bayern München. Sie schossen Tore wie Gottfried Fuchs. Sie trugen den Sport in die Öffentlichkeit, wie Walter Bensemann, der den Kicker gründete. Und sie schufen Vereinsstrukturen, so wie Eugen Salomon, Präsident von Mainz 05. Für sie alle gab es im Fußball Freiräume und gesellschaftliche Anerkennung. Das erzählt Folge 1 dieses Podcasts. Dann kam das Jahr 1933 und alles änderte sich, auch in Mainz.
Ja, wir befinden uns jetzt hier im Forum der Universität in Mainz und hier lag bis 1938 das Stadion am Fort Bing, das in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs so die sportliche Heimat von Mainz 05 gewesen ist. Und der Platz hatte anfänglich dann auch eine Tribüne bekommen, die gebaut wurde aus Holz mit Umkleiden und Sitzmöglichkeiten für die Zuschauer. Und man war auch schon interessiert, eben dieses Gelände immer weiterzuentwickeln und auch größer zu machen.
Als Eugen Salomon nach dem Ersten Weltkrieg zurück nach Mainz kommt, zieht es ihn zurück zum Fußball. Er investiert in die sportliche Heimat seines Mainzer Vereins. Dank ihm bekommt das Stadion am Fort Bing die Tribüne, von der Mainz 05-Fan Nils Friedrich erzählt. Auf genau dieser Tribüne stehen dann 1932 zahlreiche Menschen. Und ein Mann betritt das Stadion, der schon bald Juden und Jüdinnen in ganz Europa systematisch verfolgen lässt. Auch Eugen Salomon.
Adolf Hitler war ja zweimal in Mainz. Einmal hat er in der Stadthalle einen Auftritt gehabt und 1932 war er eben hier am Fort Bing gewesen, wo er dann auch 20.000 bis 25.000 Menschen angelockt hat. Und was man so der Zeitung von damals entnehmen kann, das muss zu einer gewissen Diskussion innerhalb des Vereins auch geführt haben, weil der Verein hat sich dann genötigt gesehen, an dem Tag der Veranstaltung auch in der Zeitung mal zu erklären, dass man eine politische Neutralität hat. Was eben in meinen Augen so auch deutlich ein Indiz dafür ist, dass nicht jeder sich drüber gefreut hat, aber dass es eben auch Fürsprecher für diese Veranstaltung gegeben hat.
Dann der 30. Januar 1933. Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die bereits in der Weimarer Republik ausgehöhlte Demokratie wird nun von den Nationalsozialisten Schritt für Schritt zerstört. Waren jüdische Menschen davor maßgeblich an der Entwicklung des deutschen Fußballs beteiligt, ändert sich das nun, sagt Sporthistoriker Henry Walik.
1933, das ist zweifelsohne der alles entscheidende Wendepunkt. Die Hitler-Regierung ist kaum an der Macht. Sie ist noch überhaupt nicht konsolidiert und es gibt keinerlei Zwang von Seiten des NS-Regimes. Das wird nachher immer so kolportiert, dass die Sportvereine sagen, wir wurden ja gezwungen. Das ist definitiv nicht so. Aber man ahnt schon, die scheinen viel zu ändern und man muss sich irgendwie diesem System anpassen, wenn man weiter seine Vorteile nutzen will. Also sind viele Vereine und Verbände in vorauseilendem Gehorsam sehr schnell dabei, sich auf das neue System anzupassen, um sich anzudienen, um zu zeigen, hier, wir sind aber auf eurer Linie und wir wollen bloß, wenn ihr jetzt demnächst das Sportsystem ändert, wollen wir aber weiter oben mit dabei sein.
Diese Anpassung an die Politik der Nationalsozialisten wird oft mit dem Begriff Gleichschaltung beschrieben.
Also Gleichschaltung impliziert ja so, dass von außen jemand gekommen ist und Organisationen, Vereine mehr oder weniger gezwungen hat, gleichzuschalten. Ich würde eher den Begriff der Selbstgleichschaltung nutzen, weil die Vereine eben selbst aktiv das getan haben und sich auf Linie gebracht haben. Und da sind es im Prinzip drei Elemente, die die Sportvereine, Sportverbände eben sehr schnell anpassen. Das erste ist die Aufgabe der parteipolitischen Neutralität. Hitler wird sehr schnell gratuliert, dass er Reichskanzler ist. Und da sind eben immer mehr Vereine offiziell dabei, dass man mit der SA, mit der SS Partnerschaften eingeht, dass man schon unmittelbar zur Wahl der NSDAP aufruft. Dann der zweite Punkt für uns ganz entscheidend, dass man irgendwelche Formen von ARIA-Bestimmungen sehr schnell im Laufe des Jahres 1933 in seine Statuten aufnimmt oder zumindest, wenn man das auch nicht offiziell tut, in seinen Satzungen, aber irgendwie seine jüdischen Mitglieder hinausdrängt. Da gibt es die unterschiedlichen Umsetzungsformen. Und der dritte Punkt noch gesagt, die demokratischen Prinzipien werden einfach so, by the way, über Bord geschmissen.
Im Südwesten von Deutschland werden diese Ausschlüsse am 9. April 1933 konkret. 14 Fußballvereine verabschieden eine gemeinsame Resolution, die sogenannte Stuttgarter Erklärung. Darin stellen sie sich der neuen Regierung, so heißt es, freudig und entschieden zur Verfügung. Sie zeigen sich bereit, gemeinsam mit den neuen Machthabern jüdische Menschen aus den Vereinen hinauszudrängen. Vereine aus Stuttgart und Karlsruhe unterzeichnen. Eintracht Frankfurt ist dabei, der 1. FC Nürnberg, Bayern München und der 1. FC Kaiserslautern. Mainz 05 und Wormatia Worms unterzeichnen die Erklärung nicht.
Könnte man jetzt darauf deuten, dass das vielleicht irgendwie ein gewisses Ungehorsam ist, dass man nicht damit einverstanden ist. Meine Vermutung ist allerdings viel profaner und einfacher. Wormatia Worms und Mainz 05 haben an dem Wochenende oder genau an dem Tag gegeneinander gespielt und hatten vermutlich einfach nicht die personellen Ressourcen, dort jemanden zu dieser Tagung zu schicken und dann im Zweifel auch dort zu unterschreiben.
Wenige Monate später kommt es auch in Mainz, so würde es Henry Warlick sagen, zur Selbstgleichschaltung.
Da kommt es im August zu einer Mitgliederversammlung in Mainz, wo das Führerprinzip angewendet wird.
In Sportvereinen mit dem sogenannten Führerprinzip wird nicht mehr demokratisch gewählt. Ein Vereinsführer und der Vorstand werden einfach bestimmt. Die Strukturen sind autoritär und hierarchisch durchorganisiert.
Relativ zeitnah nach dieser Versammlung findet ein Freundschaftsspiel gegen Rot-Weiß Frankfurt statt, hier am Fort Bingen. Und erstmal haben schon alle Menschen, die in der Uniform von SA, SS oder vom Stahlhelm kommen, freien Eintritt bekommen. Die Mannschaft läuft da das erste Mal mit einem Trikot auf, wo das Hakenkreuz auf der Brust zu sehen ist. Nach dem Spiel gibt es noch hochtrabende Reden. Es wird gemeinsam das Horst-Wessel-Lied gesungen und der Tag endet dann mit einem dreifachen Sieg Heil auf, ich glaube, Fußball, Mainz 05 und Vaterland. Das sind so sicherlich aus den ersten Tagen gleich so die eindrücklichsten Beispiele, wo dann auch direkt in die Vollen gegangen wird, sage ich mal. Man kann es ja nicht deutlicher machen, als mit dem Hakenkreuz auf dem Trikot auflaufen. Und so wird sich das dann auch die nächsten Wochen und Monate fortgezogen haben.
Wenn man jetzt sagt, was soll das denn? Jetzt guckt man auch noch, was Sportvereine gemacht haben. Das ist doch im Umfeld der ganzen Ausgrenzung von Juden doch eigentlich nur ein Detail gewesen. Dann kann man da sagen, ja, natürlich gab es auch behördliche Ausgrenzung, Gesetze, die verändert worden sind. Aber dieser Punkt ist doch so wichtig und ist eine nicht zu unterschätzende Etappe, die letztlich irgendwann in Auschwitz und in der Vernichtung dieser Menschen mündet. Weil hier, und das haben uns Zeitzeugen auch noch gesagt, das erste Mal vor Ort für viele Menschen konkret sichtbar geworden ist, Ich werde ausgegrenzt, ich gehöre nicht mehr dazu, ich bin nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft. Und da wurden also die Grenzen der Volksgemeinschaft ganz unmittelbar, ganz sichtbar verschoben. Und das war im Kopf, glaube ich, für viele Deutsche schon wichtig, dass sie ab diesem Zeitpunkt verstanden haben, die gehören aber nicht mehr dazu, die sind jetzt nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft. Und das war eben leider von den Vereinen, von den Verbänden selbst impliziert und Zeit eben nochmal runtergebrochen. Der Nationalsozialismus war nicht so ein System, wo alles von oben nur befohlen wurde und wo wir zu allem gezwungen wurden, sondern ganz viele Gruppen der Bevölkerung haben dem Führer entgegengearbeitet. Es wäre zweifelsohne rechtlich möglich gewesen, dass Vereine sagen, wir tun das nicht, oder auch dass Mitglieder sagen, wir lehnen uns dagegen auf, das lassen wir nicht mit uns machen. Und da haben wir bis auf wirklich ganz, ganz, ganz wenige Beispiele in ganz Deutschland null Belege für, dass die bisherigen Vereinsmitglieder sagen, das lassen wir nicht mit uns machen. Der bleibt unser Teamkollege, der bleibt unser Freund. Ich habe einen Brief, den ich da ganz prägnant finde, wo dann sogar jemand seinem Vereinskameraden, seinem Jüdischen schreibt, ja, der Vereinsführer hat das ja jetzt angeordnet, da kann man ja nichts machen. Wir können ja uns trotzdem dann doch mal privat noch irgendwo wieder treffen. Ja.
Eugen Salomon ist zu Beginn des Jahres 1933 noch so etwas wie der Manager des Vereins.
Da war er noch Vorsitzender des Spielausschusses, und als es dann im Frühjahr 1933 zu einer Mitgliederversammlung kam, in der dann auch gewählt werden sollte, ist dann vermerkt, dass er da auch nicht mehr kandidiert. Warum er das nicht mehr getan hat, weiß man nicht, und könnte man jetzt natürlich im Hinblick auf die Machtübernahme der Nationalsozialisten auch darauf schließen, dass das vielleicht deswegen passiert ist, dass er sich dieses Unheil schon hat irgendwie kommen sehen, dass auch dieser Ausschluss der jüdischen Mitglieder ist sicherlich im Raum. Und er verlässt ja dann auch schon wenige Wochen, Monate später auch Mainz wieder.
Es war ja so, dass die Familie seiner Frau ja in Lothringen lebte.
Das ist wieder die Mainzer Historikerin Hedwig Brüchert.
Und sie sich natürlich dann in Lothringen sicherer fühlten, dass er zu Frankreich gehörte, als in Deutschland. Ob er auch schon bedroht worden war, er fürchtete, dass er sein Geschäft nicht weiterführen kann, weiß ich nicht, oder ob er wirklich so hellsichtig war, dass er das vorausgesehen hat, dass alle jüdischen Unternehmen dann eben auch irgendwann übernommen und enteignet werden. Das kann man nicht sagen, aber ich denke, der Aufenthaltsort in Lothringen, wo sie ja keine Fremden waren, sondern wo er ja vorher schon früher jahrelang mit dem Schwiegervater zusammen dort eben gearbeitet hatte, in dessen Textilunternehmen, das war für sie einfach ein sichererer Ort.
Die Familie Salomon geht also 1933 zurück nach Lothringen. Das liegt kurz hinter der deutsch-französischen Grenze. Eugen steigt dort wieder in das Geschäft seines Schwiegervaters ein. In Deutschland wird in den kommenden Jahren der Sport und der Fußball nationalsozialistisch durchorganisiert. Die antisemitische Politik verschärft sich. Zeitweise können Juden und Jüdinnen noch in eigenen Vereinen Sport treiben. In Mainz gibt es zwei solcher Vereine, der Sportclub Hakoa Mainz und Schild Mainz. Viel bekannt ist über diese Clubs aber nicht.
Auf der einen Seite müssen wir sagen, das ist klar erzwungenermaßen, Zehntausende von Juden, Jüdinnen werden aus ihrem bisherigen Sportverein ausgeschlossen. Die haben ihre soziale Heimat verloren, die können nichts mehr machen. Und notgedrungen müssen sie jetzt in die kleinen, schon bestehenden jüdischen Sportvereine eintreten, die vor 1933 eine absolute Randrolle gespielt haben. Umgekehrt, wenn wir jetzt mal die Binnensicht ins jüdische Leben sehen, dann sind diese Vereine wirklich in den 1930er Jahren, also während den ersten 5 Jahren der NS-Machtherrschaft, ganz, ganz wichtige Gruppen, um jüdisches Selbstbewusstsein zu demonstrieren, um jüdischen Alltag zu gestalten. Und mit dem 9. November 1938 endet dieses Zeitalter völlig, und ab jetzt beginnt, wie in vielen anderen Gesellschaftsbereichen auch, die unmittelbare physische Verfolgung von Jüdinnen und Juden. Ab jetzt wird auch jegliche Betätigung von außen auf Sportplätzen und so weiter für Juden verboten.
Während der Novemberpogrome zünden Nationalsozialisten Synagogen an, zerstören jüdische Geschäfte und plündern Sportplätze. Jüdische Menschen werden verhaftet und misshandelt. Für HistorikerInnen markieren die Novemberpogrome eine Zäsur. Die seit 1933 betriebene Diskriminierung und Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung geht nun in die systematische Verfolgung und Ermordung über. Dann, 1939, überfällt Deutschland Polen. Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Die Familie Salomon in Lothringen muss erneut aufbrechen.
Also die Familie musste nach Kriegsbeginn das Gebiet an der Grenze verlassen, weil die Franzosen Angst hatten, dass die Deutschen da eben einmarschieren. Und die wurden alle nach Zentralfrankreich umgesiedelt, aus dem Grenzgebiet weg. Die deutsche Wehrmacht ist 1940, Mai, Juni, ja, sehr schnell vorgerückt. Und Frankreich hat praktisch Waffenstillstand geschlossen und hatte ja dann eine Regierung, die eben mit Hitler Deutschland kollaboriert. Aber es war eben nicht ganz Frankreich besetzt. Es gab ja den unbesetzten Teil und alle, die Angst vor den Deutschen hatten, Angst hatten, verhaftet zu werden, auch die politischen Flüchtlinge natürlich, die versuchten natürlich in den unbesetzten Teil zu gelangen. Es war für Juden sehr gefährlich in Frankreich. Entweder mussten sie hoffen, dass sie eben eine Einreisegenehmigung für irgendein anderes Land kriegen und mussten es schaffen, nach Lissabon zu kommen. Oder aber sie lebten in Verstecken unter falschen Namen. Das war eine für alle Verfolgten eine Zeit der totalen Unsicherheit.
Unsicher ist es für jüdische Menschen nicht nur im besetzten Norden Frankreichs. Bei der Verfolgung von Juden und Jüdinnen kooperiert die Vichy-Regierung im Süden mit den Nationalsozialisten und erlässt antisemitische Maßnahmen. Bald werden in ganz Frankreich jüdische Menschen entrechtet und enteignet, wie zuvor schon in Deutschland. Ab 1941 beginnen dann die Deportationen in die Vernichtungslager in Osteuropa.
Mich hat das immer schon beschäftigt, also seit man das mit Eugen Salomon rausgefunden hat, waren so große Fragezeichen bei mir. Da muss es doch noch mehr Menschen geben, die eine Verbindung zu Mainz 05 haben. Gerade weil man weiß, in Mainz gab es eine große jüdische Gemeinde, die um die 3000 Leute groß war. Die waren in der Gesellschaft verankert und das war so mein großer Antrieb, da mal nachzugucken, ob es noch mehr Personen gibt, die da eine Verbindung zu haben. Man kann nicht genau sagen, wann die aus dem Verein ausgeschlossen wurden, eben weil es keine Listen gibt, keine Unterlagen dazu gibt. Von meinen 11, die ich gefunden habe, neben Eugen Salomon, hat ungefähr die Hälfte überlebt, indem sie rechtzeitig flüchten können, hauptsächlich nach Amerika, Kuba. Und die andere Hälfte wurde mit dem ersten Deportationszug, der aus Mainz in Richtung Ostpolen nach Piaschki abging, dann dorthin deportiert und sind dann dort gestorben.
Jetzt geht es Jüdinnen und Juden im Sport nicht mehr anders als in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Nehmen wir das Beispiel von Julius Hirsch, einem deutschen Fußballnationalspieler, wirklich früher einem Star eigentlich seiner Zeit, einem der gefeierten Helden. Der wird deportiert von Karlsruhe, von seinem Wohnort nach Auschwitz. Das letzte Lebenszeichen, das er aussendet, ist dann in Dortmund, wo er den Zug wechseln muss, sendet er nochmal eine Postkarte an seine Familie, sendet Grüße an seine Tochter zum Geburtstag. Und er wird also wahrscheinlich direkt nach seiner Ankunft in Auschwitz sofort umgebracht. Eugen Salomon ist ein weiteres Beispiel dafür. Wir sind in ganz finsteren, besonderen Zeiten und niemand achtet mehr auf diese Person und sie können eben deportiert werden, umgebracht werden. Das löst nirgendwo mehr irgendwelche besondere Aufmerksamkeit aus.
Die Familie Salomon lebt nach der Evakuierung aus Lothringen in Zentralfrankreich.
Eugen war dann der Einzige von der Familie, der offensichtlich in Frankreich dann gefasst wurde, während seine Frau und seine beiden Söhne damals dann versteckt wurden und nicht gefasst wurden, aber dann den restlichen Krieg unter sehr, sehr schweren Bedingungen überstanden, immer in der Gefahr, verhaftet zu werden. Aber Eugen kam nach Drancy, in dieses Sammellager bei Paris. Drancy, das war der Sammelort für die Juden, die in Frankreich also verhaftet wurden. Und von dort aus wurden sie dann in Züge gesetzt und nach Auschwitz deportiert. Dann gibt es eben dieses Dokument, Eugen Salomon, geboren am 5. März 1888 in Börstadt, dann am 6. November 1942 über Drancy nach Auschwitz deportiert, dort ermordet am 14. November 1942, also schon kurz nach der Ankunft. Ich habe ja zu sehr vielen jüdischen Familien in Mainz geforscht und es berührt einen immer wieder, wenn man erfährt, ein bestimmtes Familienmitglied hat eben nicht überlebt, sondern wurde ermordet. Das ist natürlich immer, auch wenn man die Menschen nicht gekannt hat, ein sehr schmerzlicher Moment. Je länger ich dazu geforscht habe, desto weniger verstehe ich, wie Menschen anderen Menschen sowas antun können. Also es ist nicht so, dass man dann denkt, irgendwann weiß man alles und versteht es. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es immer weniger. Es entsetzt mich immer mehr, wie Menschen so mit anderen Menschen eben umgehen können, sie einfach umzubringen, brutal und kaltherzig.
Die beschäftigen schon so tausend Fragen, auch wie du eben gefragt hast, was war er für Mensch, was für eine Verbindung hatte er im Verein, wen kannte er, was waren vielleicht seine Freunde, seine Spezies, mit den Leuten, mit denen er viel zu tun hat, seine sozialen Kontakte. Aber das sind leider Themen, die werden wir auch wahrscheinlich nie rausfinden, außer es taucht nochmal irgendeine Quelle auf, wo Briefe oder persönliche Schriftstücke überliefert werden. Was man aber weiß und auch so aus seiner Biografie oder Vita schließen lassen könnte, dass er ein sehr umtriebiger Mann war. Also schon, er wollte immer sich selbst verwirklichen. Er gründet ja auch an jeder Station, wo er gelebt hat, immer ein eigenes Unternehmen. Versucht da auch sein Geld zu verdienen und seine Familie zu ernähren. Und ich glaube, das ist schon so eine Eigenschaft, dass er auch ein umtriebiger Mensch war, ein sehr engagierter Mensch war und sich so auch immer versucht hat, aus der schlechtesten Situation das Beste zu machen. Und das wissen wir auch mittlerweile, weil ein Brief aufgetaucht ist von ihm, den er kurz vor seiner Deportation nach Auschwitz an seine Familie nochmal geschrieben hat. Selbst in dem Moment versprüht er immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass er seine Familie auch nochmal wieder sieht.
Ja, dieser Brief, den habe ich von meinem Cousin bekommen.
Das ist Serge Salomon, der Enkel von Eugen Salomon.
Den er wiederum nach dem Tod meines Onkels in den Akten gefunden hat, so ganz beiläufig. Ja, den kann man nicht lesen. Das ist unvorstellbar. Das schnürt einem die Gurgel zu. Was in Drancy erlebt wurde. Also wir wissen, dass er verraten wurde. Das muss auch von Bekannten gewesen sein. Er war ja in der Nähe von Limoges, in der demilitarisierten Zone. Da hat er auch schon wieder mehr oder weniger Geschäft gemacht, wobei er durfte kein Geschäft aufmachen. Es war so ein Handel von Haus zu Haus. Der ist verraten worden und dann von den Deutschen dort abgeholt worden. Und mit dem Zug von Poitiers dann nach Drancy deportiert worden, ja. Er hat sich versteckt im Dachboden, das wissen wir. Mein Vater hat ihm ein Fahrrad zur Flucht noch an die Wand gestellt, aber das konnte er schon nicht mehr nehmen. Ja. So ähnlich muss das zugegangen sein, ja. Der ganze Werdegang der Deportierung. Die Etappen, die dazwischen waren und die Grausamkeit des Krieges. Ja, die Details, die dann so hochkommen, die man vorher oder unser eins nicht gewusst hat. Doch, wir haben ja einiges gewusst, aber nicht in der Intensität. Natürlich wussten wir, dass Konzentrationslager, ich war ja auch in der Jugend in einigen Konzentrationslagern zu Besuch. In Auschwitz nie. Ich war nie in Auschwitz. Das macht was mit einem, ja. Ich glaube, die Art, wie unsere Eltern gelebt haben, selber mit zu kämpfen gehabt haben, mit der Aufarbeitung, mit dem Ertragen der Kriegsleiden, dass sehr viel im Hintergrund passiert ist, im Untergrundinneren passiert ist, dass das auf die Kinder reflektiert hat, auf meine Schwester und mir. Und dass wir auch darunter leiden und über viele Dinge gar nicht frei sind, die wir eigentlich normalerweise ein unbeschwertes Leben hätten, wo wir dann meinen, wir hätten dann vermeintlich ein unbeschwertes Leben und es war dann doch nicht so. Wenn man dieses Ganze aufarbeitet, ist schon heftig. Die Auswirkungen sind massiv, ja, gesundheitlich, körperlich, geistig. Ja.
Das war die zweite Folge des 05 Inside Podcasts über Eugen Salomon. Wie sich im deutschen Fußball eine Erinnerungskultur entwickelte, hört ihr in Folge 3.